Hey, wir haben uns das letzte Mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn angeguckt. Und eigentlich, ich würde sagen, wir haben uns das Gleichnis vom Vater angeguckt. Ja. Also wie der Vater, wie so die Reaktionen des Vaters waren und so. Und ich möchte das heute noch so ein bisschen vertiefen. Weil ich habe die ganze Woche so gedacht, hey, da ist noch was irgendwie, was noch irgendwie gut wäre, dass es kommt. Und habe die ganze Woche gebetet und dann war ich so happy gestern, dass da was durchgebrochen ist. Und ich gedacht habe, okay, genau das ist es, danke Herr. Und ich glaube, dass es uns nochmal helfen wird, einfach den Vater zu sehen. Weißt du, der Hammer ist, dass der Vater die ganze Zeit echt ermutigt ist. Weißt du, wir denken oftmals so, ja, weißt du, der Vater sitzt im Himmel und denkt, oh nee, nicht schon wieder, weißt du, und oh nee, das und oh das. Aber der Hammer ist, weißt du, wenn du so Bibelstellen liest, wie, weißt du, ich kenne die Gedanken über euch, und dann denken wir mit unserem menschlichen Verstand, genau, ihr Loser, ihr habt's wieder nicht gepackt. Ne? Und dann steht da aber Gedanken der Hoffnung, Gedanken des Heils, und so weiter. Dann liest du das und denkst, hä? Hat er nicht gesehen, was hier abgeht? Ne? So, oder dann erwählt er sich das Volk und du denkst so, hast du nicht gesehen, was sie gemacht haben? Ne? Oder generell dann Jakob, weißt du, Gott, Abraham, Isaak, kannst du ja alles noch verstehen, aber Jakob, weißt du, wo du denkst, ist irgendwie, ne, Abraham, Isaak, Jakob, oh, wen haben wir da genommen, weißt du? So, wenn du guckst, auch der Name dann her, weißt du, und der Name bedeutet ja Betrüger so, also wenn du dann guckst, ne, Gott wählt aus, Abraham, Isaak und wir nehmen noch den Betrüger. Was denkst du, hallo Gott, also es gibt so Dinge, die, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die bringen so ein paar Fragezeichen in mir hoch und ich denke, ey Gott, ich weiß nicht, aber ich denke, du bist echt anders, wie ich denke. Also hilf mir, dein Herz zu verstehen, weil ich glaube, dass es wirklich hilfreich ist, das Herz des Vaters zu verstehen, hilfreich in dem, wie wir mit Menschen umgehen und hilfreich mit dem, wie wir mit uns selber umgehen, weil das der Hammer ist, wie gut Gott ist. Und ich glaube einfach so, dass das so auf der Agenda des Teufels steht, so in den ersten paar Punkten auf jeden Fall bei ihm, dass er so steht, ich will Gott schlecht machen. Und das fing eigentlich schon an, weißt du, im Garten Eden, das Erste, was Satan versucht hat, den Menschen zu erklären, dass Gott ist einfach anders, wie ihr glaubt. Er ist einfach anders, er ist nicht so, wie ihr glaubt, das stimmt nicht. So gut ist er nämlich gar nicht, das will ich euch einfach mal erklären. Ne? Weil der will eigentlich nur, dass ihr nicht von der Frucht isst, weißt du, weil er dann denkt, nee, die sind ja wie ich. Und das will er nicht. Weißt du, Gott kann einfach keinen neben sich haben. Weißt du, und das sind Punkte, die sind schon wahr. Weißt du, dass Gott an erste Stelle kommt und so weiter. Weißt du, aber das ist dieses Sichtbild, das wir dann haben, dass wir auf einmal sehen, Gott will an erster Stelle sein. Voll egoistisch. Weißt du, da ist eine Wahrheit gemischt mit ein bisschen Lüge und schon ist die Wahrheit nicht wahr. Aus unserer Sicht denken wir haben die Wahrheit und ja, Gott will an erster Stelle stehen. Ja klar, habe ich das verstanden und habe ich das kapiert. Ey, voll übel. Verstehst du aber, wenn du mit der richtigen Sicht daran gehst und das Herz Gottes dahinter siehst, dann sagst du eigentlich, ey Gott, bitte, ey, komm an die erste Stelle und es soll ja nichts an die erste Stelle kommen. Das ist ja verrückt, wenn es das so wäre. Also bitte zeig mir, wenn irgendwas an der ersten Stelle ist, dann will ich es ausräumen. Verstehst du, das ist eine ganz andere Haltung, die du dann hast, weil du etwas verstanden hast. Weißt du, und das, was der Teufel immer wieder versucht, ist zu sagen, Gott ist schlecht. Das geht ja immer noch. Weißt du, dass Christen, die mit Krankheit dann kämpfen, manche kommen dann auf die Idee oder sind schon auf die Idee gekommen und kommen wieder auf die Idee. Ja, das hat Gott mir geschickt. Das schenkt Gott jetzt so. Danke, Herr. Weißt du, und ich denke so, ey, wie im Himmel so auf Erden, weißt du? Und weil gerade eine Krankheitswelle, kennst du das? Du gehst beim Arzt hin und dann irgendwie, ne? Oh, ich habe gerade irgendwie eine Grippe. Ja, das geht gerade rum. Ne? Oder, ja, hab gerade Magen-Darm. Ja, das geht gerade rum. Weißt du, und stellst du dir so den Himmel vor, dass hier auf Erden, wie im Himmel so auf Erden, bist gerade krank? Ja, das ging gerade oben rum. Und wie im Himmel so auf Erden, das, weißt du, die Engel, die kotzen, Entschuldigung, auch gerade rum und dann, ne? Wie im Himmel so auf Erden. Ist das die Sicht, die wir haben? Mal ehrlich, weißt du, dann guckst du dir das an und denkst, ey, das kann doch nicht sein. Und dann versuchen wir aber, das zu erklären. Wir holen die herrliche Ebene auf eine menschliche runter und sagen, ja, weißt du, weil der Herr halt noch nicht da ist und wir noch nicht im tausendjährigen Reich sind, wo alles gut ist, deswegen ist das halt nun mal so jetzt. Da kann man auch nichts machen. War das die Einstellung, als Jesus auf die Erde kam? Nein. Also warum haben wir diese Einstellung? Ganz einfach, weil uns dann ein Stück Sichtweise fehlt vom Vater, von seiner Sicht. Weißt du, der Hammer ist wirklich, dass ich den Vater ein bisschen mehr verstanden habe oder begonnen habe, ein bisschen mehr zu verstehen, als ich selbst Vater wurde. Weil du dann Vatergefühle hast, die du vorher aber nicht hast. Du hast kein eigenes Kind und weißt du, da gibt es Gefühle, wie soll ich das sagen? Ja, da gibt es Gefühle, die kommen mit dem eigenen Kind, die sind auf einmal dann da. Auf einmal sorgst du dich um ein Kind, wie du dich noch nie um jemanden gesorgt hast. Du denkst, was ist das denn? Du wirst alles für dein Kind tun. Und wenn das Kind von der Schule heimkommt und erzählt, da ist etwas Unrechtmäßiges gewesen, dann geht dir das total nah. Das ist nicht irgendwie, wenn hier so eine Person kommt und sagt, ey, ich mach gerade was Schlimmes durch, ey, oh Mann, ja, ey, tiefes Mitgefühl, ich bete für dich, setz das frei, ja, bitte, und ey, komm, das schaffst du. Aber wenn es dein eigenes Kind, dann, ich will hingehen und die Sache aus dem Weg räumen. Da kommen Gefühle hoch, die waren nicht da, weißt du, das wird so mit keinem anderen, aber das sind Dinge, die einfach da sind, weißt du. Und ich glaube, weißt du, dass dann der Hammer ist, wo Gott dann sagt, diese Stelle, weißt du, da bitten sie um einen Heiligen Geist, und dann sagt Gott, weißt du, ihr, die ihr schlecht seid als Väter, ne, also im Vergleich zu Gott schneiden wir absolut schlecht ab, können wir machen, was wir wollen, wir können die besten Väter auf Erden sein, wir schneiden im Gegensatz zu Gott einfach schlecht ab, ist so. Aber das Coole ist dann nämlich, dass er sagt, wenn ihr, ne, die ihr schlecht seid, euren Kindern Gutes tut, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Und der Hammer ist, was ich immer wieder feststelle, dass wir irgendwie denken, wir sind besser wie Gott. Das ist der Punkt, wir würden das jetzt hier nicht so sagen, das weiß ich. Aber es gibt in deinem Alltag Punkte, wo du sagen würdest, also wäre ich Gott, ich würde das nicht zulassen. Das ist doch mein Kind. Ich bin doch sein Kind. Kommen wir der Sache ein bisschen näher? Und weißt du, dann kommen wir in ein Denken rein, das wo der Satan uns richtig gut ködert und sagt, genau, sollte Gott gesagt haben, ist auf dem richtigen Weg. Ja, denkt ein bisschen mehr darüber nach, richtig? Genau, richtig. Ja, jetzt verstehen wir uns, das will er nämlich nicht, weil er schlecht ist. Sollte Gott, ja, sollte er wirklich so gut sein, wenn er gut wäre, warum? Und tschack. Und schon denkst du irgendwie, ja, Gott ist schlecht. Es kommt eine gute Begebenheit, die Gott vielleicht macht, und du denkst, ah, ob das wirklich gut war, ob das wirklich Gott war. Und weißt du, das, was Jesus eigentlich immer wieder gemacht hat oder gesagt hat, ist, er hat erklärt, wie gut der Vater ist. Der kam nicht auf die Erde und hat gesagt, ey, weiß ich, erzähl ich mal was vom Vater, aber jetzt mal unter uns, Jünger, ne? Ich muss euch mal was erzählen, das erzähle ich den anderen nicht, aber der Vater, der hat heute Morgen richtig schlechte Laune gehabt. Und letztens mal, als ihr zwei den Vorschlag gemacht habt mit dem Feuer vom Himmel, kennst du auf die Stadt, weißt genau, also heute Morgen hat der Vater gesagt, oh, ist okay. Der ist so stinkig. Ey, ich war im Himmel total entmutigt über den ganzen Salat, den hier läuft. Die letzte Predigt, die ich gepredigt habe, hast du mitgekriegt, was die gesagt haben, Petrus? Die wollten mich steinigen. Der Vater, der ist im Dreieck gehüpft. Ey, das ging gar nicht. Das siehst du nirgendwo, sondern eigentlich immer, weißt du, ey, Gott ist in Kontrolle. Dann im Neuen Testament lesen wir, das Werk, das er angefangen hat, wird er vollenden. Total positiv und ermutigend. Total. Und ich finde es krass, eine Sache, die ich beobachte, zum Beispiel, das Coole ist, wenn man länger oder wenn man ein paar Jahrzehnte Christ ist, blickt man auf die Zeit zurück und kann sehen, was so alles für Ideen da sind von Christen, was so alles gemacht wird. Und was ich beobachte, ist ein interessanter Trend, der immer wieder kommt, ne? Und das ist wirklich interessant. Und weißt du, im Jahr 2000, da gab es, oder bevor das so, ne, da haben die Christen gesagt, ja, ey, kurz vor Ende, Millennium, kurz vor Ende. Habt ihr das schon mal gehört, ne? Also da geht die Welt jetzt echt unter. Also das wird jetzt echt ne? So, und dann haben sie in der Gemeinde dann gesagt, hey, passt auf, ne, demnächst kommt eine Finanzkrise. 2000 war das. Also das war jetzt, wir haben ja 2002, vor 20 Jahren. Die kommt demnächst. Bereitet euch vor. Bunkert Essen. Das war im Jahr 2000. Ey, weißt du, was ich alles gemacht habe, weil ich gebunkert habe. Gebunkert bis zum Ablaufen. Weil das Blöde ist, nach 20 Jahren laufen die Dinger ab, weißt du? Und verstehst du, und dann kommen immer wieder so Wellen, und aber jetzt wirklich, nee, jetzt mal wirklich, demnächst stürzt wirklich alles ein. Und ich denke mir manchmal Folgendes. Warum kommt es wirklich? Weil Gott das schickt oder weil wir das einfach freisetzen? Ernsthaft. Manche glauben, Gott schickt Segen und Fluch. Aber weißt du, was da eigentlich steht? Ich lege dir heute vor, Segen und Fluch, du wählst. Das bedeutet eigentlich, dass Segen und Fluch in unserer Hand liegen. Und wenn wir unsere Verantwortung verstehen, dann verstehen wir eigentlich, wenn Leute um uns herum sagen, ey, pass auf, die Finanzkrise kommt, hey, das wird richtig klasse, weil ich bete, dass Gott mir eine Lösung gibt für das Problem. Josef war die Antwort für das Problem und nicht Teil des Problems. Und wir als Christen, solange wir denken, wir sind Teil des Problems, weißt du, woran soll die Welt erkennen, einen Unterschied? Ganz im Ernst, hör Weltlichen zu und manchen Christen, du findest keinen Unterschied. Beides in Hoffnungslosigkeit. Demnächst geht alles kaputt. Können wir durch die Straßen laufen, kannst du fragen, dazu brauchst du kein Prophet zu sein. Weißt du, der Hammer war zum Beispiel bei Agabus, der hat gesagt, es kommt eine Hungersnot, aber hat eine Lösung vorgegeben, die man machen kann. Und das ist was ganz anderes, weißt du? Und ich bin jemand, der sagt, Herr, weißt du, wenn es kommt, ich danke dir, dass du Lösungen geben wirst. Ich danke dir dafür, preis dem Herrn. Weil wir sollten den Himmel auf Erden repräsentieren. Das heißt, die Lösung haben für die Dinge. Weißt du, und genauso ist es ja mit der ganzen Umweltpolitik. Du kannst dich da jetzt aufregen und alles Mögliche machen und es stinkt es. Aber was ist, wenn du anfängst zu beten und zu sagen, Herr, gib mir doch eine Antwort, dass ich die hab, wo die Leute sagen, ey, wo hast du diese Idee her? Und du sagst, ey, aus dem Himmel von Gott. Das sind Dimensionen, wenn wir uns anfangen, damit zu beschäftigen, glaube ich, kommen wir den himmlischen Gedanken ein bisschen näher. Und es ist eigentlich so einfach, mit Menschen unserer heutigen Zeit zu reden. Weil wenn die kommen, dann sagen sie dir, ey, weißt du, ey, demnächst geht sowieso alles unter. Und dann kannst du da stehen und musst nicht sagen, ja, ich weiß genau, da steht schon in der Bibel und das wird alles eh zerbombt und zerfetzt und ja, geht sowieso alles im Bach runter, ich weiß. Sondern eigentlich wäre es doch, weißt du, ich stand mal mit jemandem zusammen und der hat auch so dann geredet, also jemand, der nicht gläubig ist, und ich habe dann so gedacht, habe ich so gesagt, ey, weißt du was? Ich bin so froh, dass ich Gott habe. Und das bringt sofort einen Einschnitt in die Atmosphäre. Und dann sagst du, ey, weißt du, habe ich dann gesagt, weißt du, wenn ich das so angucke, könnte man echt Angst bekommen. Aber das Coole ist, dass ich sie nicht haben brauche, weil ich Jesus habe. Und sofort hast du da einen Einschnitt in der Atmosphäre. Sofort. Weißt du, und ich denke mir, es gibt viele Jona-Christen, die predigen, setzen sich hin und gucken dann, wann kommt der Untergang? Es wird so cool, wenn der Untergang kommt. Ey, wann kommt der? Wieso kommt der nicht? Die haben das doch verdient, dass sie mal umkehren im Untergang. Hast du mal die Story von Jona gelesen? Ist interessant, ne? Es gibt eigentlich nichts Neues unter der Sonne. Weißt du, und ich bin jemand, der sagt, ey, ich will die Dinge sehen, dass Gott gut ist, weil es so ist und dass er einen guten Plan hat. Und Gott hat keinen Gefallen an Zerstörung. Und wenn Fluch freigesetzt wird, steht Gott doch nicht im Himmel und sagt, boah, ich segne euch jetzt mit Fluch. Er sagt zu uns, segnet und flucht nicht. Hast du mal gesehen, was im Neuen Testament steht? Jesus hat nie gesagt, macht das, weil der Vater im Himmel macht das genaue Gegenteil. Deswegen müsst ihr das hier auf Erden aufrichten und machen. Nein. Tut wohl denen, die euch hassen. Und so weiter. Dann liest du das und denkst, warum soll ich das machen? Und dann steht da, weil der Vater gut ist. Und weißt du, ich glaube, dass es, weißt du, wenn ich überlege, weißt du, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, vor vielen Jahren in Greiz. Ich glaube, dass die Stimmung sich in Greiz geändert hat. Wir haben angefangen, als Gemeinde dafür zu beten und zu segnen und gewisse Dinge freizusetzen, die heute in Gang getreten sind. Und weißt du, wie viele Leute es immer noch in Greiz gibt, die schlecht reden über Greiz und sagen, hier geht alles im Bach runter und alle ziehen weg? Von denen haben sich viele nicht verändert. Aber etliche von uns haben sich verändert in der Gemeinde, was wir aussprechen. Und in den Sprüchen steht, durch das Reden der Gottlosen geht die Stadt zugrunde, aber durch das Reden der Aufrichtigen steigt die Stadt empor. Das ist, was meine Bibel sagt, das nehme ich. Weißt du, von mir aus, du kannst gerne weiter schlecht reden und negativ drauf sein. Aber ich werde dich anlächeln und sagen, Gott ist gut. Weißt du, das ist doch, wir müssen doch die Antwort haben. Weißt du, wenn ich dann immer höre, so die nächste Prophetie, alles geht im Bach runter, habe ich schon vor 20 Jahren gehört. Begeistert mich nicht wirklich. Was mich begeistert ist, wenn jemand eine Antwort darauf hat. Und sagt, pass mal auf, das ist die Antwort. Das ist der Hammer. Yes. Amen. Die Flaschen sagen Amen. Also, das war jetzt nicht euch, ich habe eine Flasche knistern gehört. Es hat gerade eine Flasche geploppt. Da habe ich gesagt, die Flaschen sagen Amen. Wenn jetzt jemand von euch Amen gesagt hat, ich habe dich nicht als Flasche betitelt. Bitte nicht falsch verstehen, ey. Renn nicht raus jetzt. Und du sagst, Gott ist gut. Weißt du, ich hab ehrlich gesagt eigentlich kein Problem, wenn jemand neben mir sitzt und erzählt mir, wie alles düster ist. Vor kurzem hatte ich diese Begebenheit und ich sage, weißt du, habe ich zu ihm gesagt, ich kann das verstehen, was du meinst, ich kann das verstehen. Aber weißt du, ich bitte dich auch, mich einfach zu verstehen. Ich kann das mir irgendwie nicht leisten, das alles auszusprechen, weil es da etwas gibt, was ich aussprechen muss. Und das mache ich. Und da habe ich mit ihm geredet und habe gesagt, ich kann dich verstehen, kannst du mich verstehen? Und hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, cool. Das sind, weißt du, zwei grundsätzliche Meinungen, aber ist für mich kein Problem. Weil, weißt du, ich muss das machen, was der Herr mir gesagt hat. Weißt du, fertig. Ist eigentlich ganz einfach. Weißt du, wir können jetzt alles machen, was die machen, was der machen, was du musst machen, was der Herr dir aufgetragen hat. Fertig. Ist eigentlich ganz einfach, ne? Und wenn der andere einen anderen Auftrag hat, dann brauchst du dich darüber nicht aufzuregen. Sondern kannst du segnen üben. Ich möchte nochmal in Gedächtnis rufen, ne? Dem verlorenen Sohn, da waren wir ja und da sind wir jetzt wieder. War kurzer Break jetzt mal, aber jetzt kommen wir wieder hin. Dem ist das Geld ausgegangen, Hungersnot war, hatte nichts zu essen, beim Bauern, Schweinehüten, nach den Schoten, Wasser gelaufen, so, niemand gab ihm was, dann ging er wieder zurück und hat gedacht, hey, ich kann Tagelöhner sein, wenn nicht Sohn, dann wenigstens ein Tagelöhner, ich bin nicht mehr wert, sein Sohn zu heißen, ich gehe zurück, kommt zurück, von weiter Ferne kommt der Vater ihm entgegengelaufen, haben uns letztes Mal angeguckt, was das alles bedeutet, dass der Vater entgegenlief, was da alles so hätte passieren können. Also er hat sich vor seinen Sohn gestellt, Schutz, hätte ihn ja auch treffen können. So, und dann voller Liebe, Mitleid, das war er, in den Arm, küssen. Und sein Sohn sagt sein Sprüchlein auf, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, gegen dich, bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Die Antwort des Vaters, schnell bringt die besten Kleider aus dem Haus, zieht sie ihm an, holt einen Ring an den Fingern, Sandalen an die Füße, schlachtet das Kalb und ein Fest. Zack, das war die Kurzversion. Auf jemanden, das musst du dir jetzt echt mal überlegen, auf jemanden, der totalen Mist gebaut hat. Also was ich mich frage, du kannst es jetzt negativ sehen, aber ich frage mich Folgendes. Wenn jemand so gefeiert wird, wenn er Mist baut, wie ist denn die Feier, wenn wir es gut machen? So, und ich möchte jetzt so ein bisschen dich rauskitzeln und herausfordern, weil wir denken oftmals, wenn wir das so lesen, reicht das aus. Reicht das aus? Weil eigentlich ist es so, der Sohn kommt wieder und wird gefeiert. Hallo? Geht's noch? Ich meine, wir lesen da nichts von einem sehr ernsten Gespräch vor der Feier. Ja? Oder auch zwischen der Wiederkunft und der Feier. Das nochmal irgendwie, hey, muss nochmal in das Office vom Vater. Da musst du schon nochmal rein. Gibt schon nochmal irgendwie Schläge oder so. Ja? Und ich weiß nicht, wieso dein Denken ist, aber weißt du, denkst du vielleicht, ja, aber als die Feier rum war, da wurde Tachlis geredet. Erstmal, hey, der kam an und hey, alles gut und ist okay. Weißt du, aber dann ging es doch los, ne? Dann, ne? Oder? Muss doch so. Ich meine, es ist ja alles gut, wenn jemand in die Gemeinde kommt, ne? Und sein Leben Jesus ist ja gut, aber dann, weißt du? Come on. Ich meine das ernst. Lass uns mal bitte in uns gehen und ist das vielleicht so ein Denken, dass so ein bisschen sein könnte? Weißt du? Wir sind doch schnell dabei, ja, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Ja, aber wie sehr liebt er denn Sünder eigentlich? Wie sehr kommen wir eigentlich klar mit dieser Liebe? Und ist da irgendwie Schluss mit lustig, weißt du? Nimmt Gott diese Sache nochmal und lässt sie sich einfach beruhen, weißt du? Oder, weißt du, also natürlich verändert Gott uns, ne? Das ist ja keine Frage. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Gott dich verändert? Nicht? Okay. Mich verändert er. Also, deswegen bin ich auch ermutigt. Also, nee, doch, aber ne? Er verändert dich ja auch. Aber jetzt mal ernsthaft, denken wir bei manchen Personen, das müsste sich doch schneller entwickeln? Gibt es so Leute, wo du denkst, ey, irgendwann reicht's doch mal? Warum dauert das so lange? Es müsste doch jetzt irgendwie. Kennst du das? Kennst du so? Hast du so Gedanken? Oder? Nein. Ich meine, hast du mir überlegt, da ist das Volk 40 Jahre in der Wüste rumgelaufen? Ich meine, wo du denkst, irgendwann ist doch, jetzt ist doch mal irgendwie verändert, ist doch mal, oder so, kennst du solche Leute? Und denkst, es muss doch irgendwie mal schneller gehen oder so. Und weißt du, und dient er überhaupt richtig Gott? Weil wenn er Gott ja richtig dienen würde, dann, weißt du, das sind so manchmal Fragen, die vielleicht kommen können. Und weißt du, ich glaube, hätte der Vater so den Sohn so gezüchtigt, wie wir das manchmal so glauben, ne, mit dem verlorenen Sohn, der hätte doch den anderen Sohn eingeweiht Ich meine, der kam ja total empört auf das Fest, war total deprimiert und hat gesagt, ey, ich acker hier von früh bis spät, weißt du, der macht Party ohne Ende, kommt wieder, kriegt ein Fest, das geht gar nicht. Und hätte der Vater ja gesagt eigentlich, wenn das so wäre, hey, pass mal auf, ey, wir freuen uns jetzt erstmal, weißt du, und ey, lass ihm doch das Kalb und morgen aber, weißt du, morgen, ey, da geht er wieder richtig aufs Feld, da wird wieder richtig gearbeitet und dann Schluss mit lustig und ey, ich sag dir, die Arbeit holt er nach. Weißt du, 12 Stunden mindestens wird er da sein. Keine Panik, ich regel das. War das die Reaktion des Vaters? Im Gegenteil. Gar nicht. Sondern er hat diesen einfach verteidigt und hat gesagt, ey, ich weiß eigentlich nicht, was du für ein Problem hast. Wie hast du für ein Problem? Weil die, hast du gepennt die letzten Jahre? Weißt du nicht, was da geschehen ist? Das Erbe? Hallo? Und ich weiß nicht, weißt du, wenn du so überlegst, was wäre denn passiert, wenn der verlorene Sohn zuerst zum Bruder gekommen wäre, anstatt zum Vater? Ey, du stinkst sowieso schon, da kannst du direkt mal auf dem Feld arbeiten. Es fällt sowieso nicht auf. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er den erschlagen hätte, aber ich glaube schon in diese Richtung. Das wär echt krass gewesen. Ich meine, so sind wir natürlich nicht hier in Greiz, das ist klar. Also das will ich auch überhaupt nicht damit sagen, gar nicht. Also wir sind so liebevoll zu jedem, also das ist ja, steht ja außer Frage. Ne? Das ist doch klar. Verstehen wir ja gar nicht, was hier eigentlich vor sich geht. Ne? Das war jetzt ein Witz. Ne, wenn ich jetzt hier sitze und genau, ja, Amen. Guck mal, ich werde euch jetzt mal ein paar Beispiele vorlesen und ich frage dich einfach mal, ob dich das irritiert, okay? Hör dir zu. Nein, hör mir zu. Ihre Schwester Maria saß zu den Füßen Jesu und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sage ihr, sie soll kommen und mir helfen. Pass mal auf, wenn du jetzt nicht weiterlesen würdest und du würdest die Geschichte zum ersten Mal lesen, weißt du, was ich gedacht habe, als ich es zum ersten Mal gelesen habe? Ich habe gedacht, Jesus wird jetzt sagen, ja, hast recht, das ist echt ungerecht. Ey, du bewirtest hier die Geige, ey, du machst dich voll fertig, es tut mir leid, weißt du, ja, hey, helf deiner Schwester und weißt du, ich helfe auch noch mit. Und jetzt liest du dann weiter. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Ey, die hat die Gäste bewirtet, hallo? Im Grunde ist doch nur eins wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Irritiert dich das ein bisschen? Okay, weiter. Wie wäre es mit dem? Andere Story. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau hinein, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Stellten sie in die Mitte und sagten, Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Das müssen wir hinkriegen. Ne? Wir haben auch nur die Frau. Auf frischer Tat ertappt, aber war nur die Frau. Ja. Wo war denn der Mann? Naja. Nach dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? So, damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit den Fingern in den Staub. Ey, ist mal ernsthaft, Jesus war so cool. Ich meine, das ist echt eine krasse Angelegenheit, weil das ist jetzt wirklich, also das Wort sagt ganz klar, die muss gesteinigt werden. So, und du sagst, du bist der Sohn Gottes, weißt du, der das pure Wort Gottes spricht. Also, weißt du, das Denken von den Pharisäern war eigentlich todsicher. Die haben gesagt, der kann sich jetzt nur outen, was soll der jetzt machen? Der kann ja in keinster Weise sagen, nee, das Wort ist ungültig, gilt nicht mehr. Das kann er ja nicht. So, das heißt, das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Ne? Das heißt, wir haben ihn jetzt. Eigentlich müsste er den ersten Stein nehmen. Wenn er jetzt auch sagt, er ist ohne Sünde, dann müsste er den ersten Stein, das geht ja gar nicht anders. So, also das Denken, ne, das war alles so. So, die Reaktion von Jesus müssen wir überlegen. Ich meine, der steht da, weißt du, da bringen die Frau, werfen die vor ihm nieder, stellen dem eine Frage und der bückt sich und fängt an, in seinem zu schreiben. Ey, das ist schon krass. Also, ist schon krass. So. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. So, das heißt, er hat gar nicht, was, er hat einfach in den Sand geschrieben. Und die standen da rum. Und ich dachte dann auch, ey, geht's noch? Hallo? Und da hat er gemalt, geschrieben. Überleg dir das doch mal. Ich meine jetzt mal ernst, ich liebe solche Storys, weil das zeigt so, dass Jesus so ganz anders ist, als wir reagieren würden. Wir würden denken, er steht da, ja, wow, ich brauche jetzt eine weise Antwort. Ihr seid gut. Weißt du, und dann überlegen, dann steht er da so vornehm und was weiß ich. Aber doch nicht, dass er sich hinbückt und da anfängt mit dem Sand zu spielen. Ernsthaft? Und gibt keine Antwort. So die Pharisäer, das wird dir immer peinlicher. Ich meine, stell mir vor, du stellst jemand eine Frage, der fängt an zu malen, du stehst daneben. Jetzt mal ernsthaft, guck mal, nach dem Gottesdienst, du kommst zu mir, stellst mir eine Frage, weißt du, und ich gehe jetzt hin und fange an, auf diese Leinwand einfach zu malen. Und du stehst hier. Was malt denn der? Malt der jetzt ein Bild für mich? Will der mir das mit einem Bild sagen? Oder, weißt du, wie ich meine? Du fühlst dich doch irgendwie so ein bisschen, oder? Würdest du dich veralbert fühlen oder würdest du sagen, nee, normal, passiert mir ständig? Ne? Eigentlich nicht, so. So, schließlich richtete er sich auf. Also da war eine Zeit vergangen. Weißt du, sagen, gib uns eine Antwort. Gib uns. Und schließlich richtete er sich auf. Weißt du, wenn ich mir das so vorstelle? Nee, das mache ich jetzt nicht, wie ich es mir vorstelle. Aber ne? Der Hammer, schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Ey, weißt du, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das so den Pharisäern gesagt hätte, weil ich weiß nicht, ob da einer dabei gewesen wäre, der vielleicht gedacht hätte, ja doch, also ich weiß, mir ist es keine Sünde bewusst, ich werfe mal einfach was, ne? So, aber Jesus war sich ziemlich sicher, dass da nichts passieren würde. So, und man muss sich jetzt überlegen, die standen ja auch vorrangig vor dem Volk, die wollten sich ja auch nicht entblößen. Das heißt, es könnte schon gewesen sein, dass einer jemanden nimmt und sagt, bevor ich ganz blöd dastehe, werfe ich. Ja gut, aber ganz ohne Sünde, ja, das ist ja nur Gott. Ah, Mist. Was macht man jetzt? So, das heißt, sie haben jetzt eine Antwort bekommen, mit der sie gar nichts anfangen konnten. Weil eigentlich, weißt du, Jesus ist überhaupt nicht gegen das Wort gegangen. Er hat nicht gesagt, ja, weißt du, ja, ich weiß schon, dass das da steht, aber, weißt du, ich bin der Sohn Gottes, ja. Sondern er hat überhaupt nicht, ist er darauf eingegangen, sondern einfach nur, ja, kenne ich die Stelle, super Stelle, pass auf, weißt du, mach das doch. Mach das doch. Und weißt du, wer von euch ohne Sünde ist, der fängt einfach mal an. Kommt los. So, und dann, was macht er dann weiter? Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Ernsthaft? Jetzt geht's, also ich weiß nicht, ob dich das irritiert, aber ich finde es der Hammer. So, als die Ankläger das hörten, machte sich einer nach dem anderen davon. Die Ältesten zuerst. So, ne? Also die am meisten so gedacht haben, das zieht, die waren so die Ersten, die gedacht haben, Mist. Und einer nach dem anderen. So, das heißt, es hat gedauert, bis sich diese Gruppe aufgelöst hat. Ich meine, die standen da erstmal rum wie so begossene Pudel. Und die Obersten, die fingen dann zuerst so, weißt du, so, oh, spät, Mensch, ich muss nochmal nach Hause. Ne? So, dann hat sich die Gruppe dann so langsam aufgelöst, bis alle weg waren. Überlegt ihr, und Jesus schreibt da in Sand weiter. Ne? Und pass auf, schließlich war Jesus mit der Frau allein, die immer noch an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wenn du dir das vorstellst, diese Szene, denkst du, das gibt es doch gar nicht, ey. Und dann, weißt du, ganz ehrlich, würdest du nicht sagen, ey Gott, weißt du, der richtet gerecht und weißt du, wie Salomo, da kommen die mit einem Problem und ja, dies und das und jetzt steht da Jesus als gerechter Richter, ey, wir haben ein Problem, was machen wir? Ich mal einen Sand. So, weißt du, du würdest sagen, das passt irgendwie nicht, da musst du irgendwie Klarheit und musst du irgendwie so, oder? Denk mal drüber nach. So, da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Und jetzt kommt der Hammer. Also ich denke mir, viele Dinge weiß ich, wie ich die zum ersten Mal gelesen habe. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Weil jetzt, wenn jemand doch richten dürfte, dann wäre es doch Jesus. Ich meine, er dürfte definitiv sagen, ey. Na? Und jetzt kommt der Hammer, was Jesus dann sagt. Na, dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Wie jetzt? Irritiert dich das ein bisschen? Geh hin und sündige nicht mehr. Ja, immerhin hat er es gesagt. Ich kenne ganze Predigten über geh hin und sündige dich nicht mehr. Die sind richtig super und stark. Aber weißt du, der vorige Teil, wenn man den ausklammert, dann passt das alles wieder nicht. Wir müssen das wirklich im Gesamten sehen. So, dann ist es nicht so, weißt du, wenn wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn, ne? Wir finden das so lange richtig super und cool, solange wir uns mit dem verlorenen Sohn identifizieren. Wir denken uns nämlich in die Rolle und denken, ja klar, oh, das ist so schön, der Vater vergibt mir, der gibt mir Gnade, ey, ich finde das so super, das Gleichnis, das ist so toll, oh, mir geht's wie dem verlorenen Sohn, genau, ich komme aus dem Schweinestall, der nimmt mich an, ach, ist das toll, ist das super. Wir finden die Begebenheit von Maria und Martha so lange gut, wie wir uns in der Person sehen, die zu den Füßen Jesu kniet. Finden wir das Gleichnis super oder die Begebenheit super toll. Können richtig viel damit anfangen, können richtig darin aufgehen, ne? Oder solange wir uns mit der Person, wie die Frau sogar identifizieren, können wir super mit umgehen, können wir super mit aufgehen, sagen wir, genial, Vergebung ist unser, oh, das ist toll, das ist super. Aber weißt du, was ist, wenn du auf einmal auf der Seite stehst von dem anderen Sohn oder nicht zu den Füßen Jesu bist und da gerade in Arbeit abgedriftet bist? Oder gar auf der anderen Seite von den Pharisäern vielleicht, die gesagt haben, das wäre aber gerecht, wenn das jetzt passiert, das ist nämlich ungerecht, die darf nicht einfach freigesprochen werden. Dann sieht die Sache nämlich wieder ganz anders aus. Es kommt darauf an, aus welcher Position wir das sehen. Aber wir neigen natürlich dazu, ja natürlich, natürlich bin ich wieder verloren, ich bin doch nicht wieder Zweite. Natürlich sitze ich zu den Füßen Jesu, ich bin doch nicht wie die da. Ich wäre auch nicht wie die Pharisäer, nein. Ich hätte mir Jesus mit am Sand gemalt, natürlich. Aber weißt du, das ist das, was wir in unserem perfekten Denken denken. Aber wenn der Alltag kommt, wenn Situationen kommen, dann ist es ganz anders. Dann sind wir nämlich irritiert und sagen, ey Jesus, das ist doch unfair. Du kannst doch jetzt mal sagen, die sollen mir helfen. Das geht doch nicht. Ich bewirte jetzt, ich mache und tue. Und ich habe einen besseren Teil. Ja, wenn ich mich da auch jetzt hinsitze, macht ja keiner was. Weißt du? Das ist je nachdem, auf welcher Seite du, wie du das so siehst. Und die meisten neigen dazu auch, so ihre Schuld kleiner anzusehen wie bei dem anderen. Weißt du, wenn ich so der verlorene Sohn, ja natürlich wird mir alles vergeben, natürlich ist es alles gut, aber weißt du, mein Bruder, meine Schwester, die haben schon ein bisschen dickere Sachen gemacht. Also da müssen wir jetzt schon mal differenzieren. Das war nicht so wie bei mir. Also ich hatte schon da ein gutes Herz gehabt. Das muss man schon mal sagen. Ernsthaft, kommt dir das bekannt vor? Danke. Wäre schlimm, wenn ich der Einzige wäre. Weißt du, und dann denkt man nämlich so, ja, aber so verhauen habe ich es ja auch nicht. Verstehst du? Aber was machst du in dem Moment? Du setzt dich auf den Richterstuhl und spielst Gott. Und auf der anderen Seite sehen wir Jesus, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um zu richten. Das wird ja heute immer so hochgehalten und so, ja klar und nein und doch und wie. Aber wenn du guckst, wie Jesus mit den Leuten umgegangen ist, war es nicht in der richtenden Art und Weise. Das ist der Hammer. Es ist, also generell sind da viele Dinge, die irgendwie, wo wir denken, krass, weißt du, und wir denken dann so, wir haben ja die Gnade verdient, aber Gnade ist immer unverdient. Keiner von uns hat die Gnade verdient, sonst wäre das ja an sich schon irgendwie komisch mit Gnade, ne? Und wir sehen ein interessantes Bild, das Jesus aufzeigt. Da kam nämlich Petrus einmal zu ihm und sagte, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Warum? Weil, hey, irgendwann kann ich doch nicht mehr, irgendwann reicht's doch, weil irgendwann ist doch das Unrecht zu viel. Oder wenn der immer wieder kommt und mir Unrecht tut, irgendwann muss man doch sagen, nee, jetzt reicht's. Also weißt du, Petrus hat sich diese Antwort erhofft. Der hat ja nicht erhofft jetzt, dass er kommt und sagt, hey, wie oft soll ich ihn so vergeben? Also mein Leben lang, klar, immer, ne, oder? Sondern er hat sich eigentlich erhofft, dass Jesus sagt, ey, pass auf, dann ist wirklich gut. So, ne? Und dann sagt Petrus ganz großzügig, hey, so 7-mal, ist doch viel, oder? Ist doch echt, also das hat sein Denken schon überstiegen, hat gemeint, ey, das wäre schon krass, also 7-mal, das wäre schon wow. Und dann sagt er, nein, Jesus antwortete 77-mal, also eigentlich immer. Und deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hat, mit seinen Bediensteten, die vor ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der sehr viel Geld schuldete, wir kennen diese Story, ne? So, und dann kommt der hat eine Frau und eine Kinder und alles und, weißt du, der musste alles verkaufen, hat nichts gehabt, der konnte das nicht bezahlen und sagt der Herr, ey, hab Gnade mit mir, hab Barmherzigkeit mit deinem Knecht, bitte. Weißt du, und dann sagt der König, ey, pass auf, ich erlasse dir alles. Hammer. Und jetzt pass auf, und das ist wirklich der Knaller. Der hat alles, also der hatte echt also Millionensummen gehabt da, alles vergeben, alles weg. So, und jetzt kommt er raus, und das ist der Hammer. Der hat gerade alle seine Schulden erlassen bekommen, ein freier Mann. Und jetzt das Erste, was er macht, der geht raus, das ist wirklich der Hammer. Und dann, der König hatte Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Doch sobald er frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete. Der ist gerade frei geworden und das Erste, was er tut, ist nicht seine Freiheit zu feiern, sondern der geht direkt hin und sagt, ey, da ist jemand, der schuldet mir was, ich gehe sofort dahin. So weißt du, im Logischen würdest du ja sagen, das macht doch keiner. Das macht doch keiner, im Logischen, weißt du? Aber das Problem ist, hier ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die da ist. Und dann sieht es schon anders aus, nämlich. Da geht es nämlich nachher um Vergebung. Wir empfangen gerne Vergebung vom Vater und wir wollen alles vergeben bekommen, oder?
Oder sagst du, ja, ich will so generell so 90% vergeben bekommen und die anderen 10%, das ist okay, wenn der Vater mir nicht vergibt. Ist jemand hier, der so denkt? Keiner, wir wollen alles vergeben bekommen. Aber wie sieht es aus mit Menschen, die dir direkten Schaden zugefügt haben? Bist du da auch so großzügig und sagst, ey, sofort alles vergeben und ey, boah, soll gesegnet sein und ich gebe da auch nochmal Geld hin oder so? Die Sache sieht da ganz anders aus. Ganz anders aus. Ich spreche da überhaupt nicht aus Erfahrung. So, und dann packt er ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Also es ist total krass, ne? Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren und so lange, bis er seine ganze Schuld eingezahlt hätte. So, dann kennen wir das Ende vom Lied. Der König holt ihn wieder rein und sagt, hey, wie geht das? Wie kann das sein? Müsstest du da nicht auch mit diesem deiner Mitleid haben, wenn ich mit dir Mitleid hatte? Der Herr wurde zornig, der Mann kam ins Gefängnis. Und dann später lesen wir, genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn auch ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Und wir lesen auch, weißt du, dass Gott gesagt hat, ich werde dir nicht vergeben, wenn du nicht vergibst. Also da ist diese geistliche Gesetzmäßigkeit einfach drin. Aber weißt du, ist es nicht so, wenn jemand jetzt kommt und aufrichtig bei uns Buße tut, weißt du, und das vielleicht auch noch in zehnfacher Menge irgendwie gut tut, ne? Wir hätten kein Problem, dem zu vergeben. Würde sagen, hey, der hat total aufrichtig Buße getan. Also er hat echt, ich habe auch Tränen gesehen und war mir ganz wichtig, ne? Tränen kamen da auch ein bisschen was aus der Nase und ich habe gedacht, sofort. Wenigstens das. Ne? Das war aufrichtige Buße. Würden wir uns doch richtig gut fühlen und sagen, hey, klar habe ich den vergeben. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Würdest du auch jemanden vergeben, so gerne, der zu dir kommt und der überhaupt nicht um Buße bittet? Sondern eigentlich, ich mache es nochmal schlimmer, weil die Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht, sondern eigentlich dann noch obendrauf von dir erwartet, dass du dich entschuldigst? Oh, da sieht die Sache ganz anders aus. Ich kann dir nämlich dann meine Gebete vorsagen. Meine Gebete waren in der Situation so, ey Gott, siehst du das nicht? Das ist ungerecht. Der behandelt mich ungerecht, diese Person. Und du glaubst gar nicht, was man da auf Ideen kommt zu beten. Ey, da gibt's so Lieblingspsalme dann, weißt du? Und der Herr erhebt sich und gießt seinen Zorn aus. Also ja, auf die Ungerechten, genau, Halleluja Gott, come on, ah. Ich sagte, ich habe Dinge gemacht, heute schäme ich mich dafür, aber das war meine Reaktion, weil ich das ungerecht fand. Ich habe gesagt, das darf man nicht mit mir machen, ich bin Königskind. Ich will auch wie die Person, wie ein Königskind behandelt, behandelt mich wie Dreck und jetzt soll ich doch Buße tun. Das mache ich nicht. Ich weiß, ihr kennt sowas nicht, aber es tut mir leid, ne? Jetzt stehe ich hier vor und ich muss das sagen, so war meine Reaktion. So, weißt du, und dann kommt schnell was rein, das ist ungerecht. Gott, warum greifst du nicht ein? Ich dachte, du bist gut. Jetzt sind wir mitten im Thema, weißt du? Die Sache sieht ganz anders aus. Ganz anders aus, wenn du verletzt wirst von anderen. Und das ist aber so wichtig, dass wir anfangen, damit umzugehen mehr. Weißt du? Weil, weißt du, wie kann ich jemanden vergeben, der nichts dafür tut? Das geht doch gar nicht, das ist doch unmöglich. Guck dir mal an, wie Jesus mit Menschen umging, während sie noch Böses taten. Also die haben noch nicht mal aufgehört. Und dann sagt er Folgendes. Vater, vergib den Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das war mittendrin. Und viele sind der Auffassung, weißt du, ich kann ja nur jemandem vergeben, wenn er auch aufrichtig bei mir Buße getan hat. Dann bin ich großzügig in Vergebung. Soll ich jetzt einen Witz erzählen? Das schafft die Welt auch. Nicht alle, aber da gibt es welche, die schaffen das. Die brauchen Gott nicht dazu. Das ist kein Problem. Aber weißt du, was ist der Unterschied? Wenn wir denen vergeben, die uns hassen, das macht einen Unterschied. Weil da kenne ich, glaube ich, keinen aus der Welt, der sagt, ja klar, mache ich auch ständig. Und ich würde sagen, ich bin eigentlich doof. Und was hat das mit dem Vater zu tun? Ganz einfach, das werde ich dir jetzt vorlesen. Das ist ja das Starke an der Bibel, man muss es ja nur lesen. Und lass uns mal anschauen, wie der Vater so drauf ist, ne? Um das Gleichnis auch ein bisschen besser zu verstehen. Ihr habt gehört, dass im Gesetz Moses heißt, liebt deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ne? Ich aber sage, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Und jetzt kommt der Hammer. Es gab immer Leute, die eigentlich, wenn du so willst, den neuen Bund, in dem wir jetzt leben, ausgelebt haben. David. David hat Saul geliebt. Er hat etwas ausgelebt, was er eigentlich hätte gar nicht ausleben müssen. Ne? Die hätten damals sagen können, hey, pass auf, was steht im Gesetz? Liebe deinen Nächsten, hasse deinen Feind. Bist auf der sicheren Seite. Wir tun doch nur, was da steht. Und da gab es aber Menschen im Alten Testament, die haben sich verhalten wie im Neuen Bund. Der Geist des Herrn war auf ihnen und die hatten eine Reaktion, die unpassend war für die ganze Situation eigentlich aus dem Denken heraus. Ne? Allein David 24-Stunden-Gebet vor der Bundeslade des Herrn. Das hätte Mose sich mal trauen sollen. Verstehst du? Da gab es Dinge, die, also ja, einfach mal dahingeschmissen. So, kommt damit klar. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Was? Wie handeln wir wie wahre Kinder unseres Vaters im Himmel? Wenn wir unsere Feinde lieben und betet für die, für euch verfolgen. Ey, pass mal auf, wenn ihr da steht, ertragt eure Feinde. Könnte ich da noch gerade mitgehen, ne? Aber hier steht, liebt eure Feinde. Hast du es gelesen? Ey, das geht aber zu weit, Gott. Herr Gott, weißt du nicht, was die gerade gemacht haben? Wie lieben? Was ist damit gemeint, mit lieben? Das ist schon krass. Dann, denn er lässt die Sonne, und jetzt hör dir das mal an, denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen. Ist das aufgefallen? Ist dir aufgefallen, dass wenn du aus dem Haus rausgehst und die Sonne scheint, dass nicht nur über dir das Licht leuchtet, sondern da ist vielleicht dein Nachbar, der ist total gottlos und die Sonne scheint genauso. Das ist noch nicht mal ein bisschen heller über dir. Ist schon mal aufgefallen? Acht mal drauf. Wird noch besser. Und sendet den Regen für die Gerechten und die Ungerechten. Das ist nicht nur so, wenn du dann gehst, dass so ein Regenstrahl, weißt du, dich so verfolgt. Weißt du, sagst du, aber nicht gesegnet, ey. Ho, bei dir nicht, ne? Kennst Gott nicht, ne? Sondern Gott, überleg dir das mal, lässt über den Guten und den Ungerechten gleichermaßen die Sonne scheinen und den Regen regnen. Heieiei. So, warum sagt Jesus das? Ich bin folgender Überzeugung, weil der Vater es tun könnte. Er könnte das tun, dass nur über dir die Sonne scheint und er könnte es tun, dass es nur über dir regnet. Er könnte das. Er macht's aber nicht. So, und wenn ihr nun die liebt, die euch lieben, was ist daran besonders? Tun das so gar nicht die bestechlichen Steuereintreiber? Wenn ihr nun zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch von anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Und jetzt kommt der Hammer. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Warum sollen wir das machen? Weil Gott gut ist. Verstehst du das? Das hat gar nicht so viel damit zu tun, weil ich demonstrieren will, wie toll ich bin und wie toll ich das hinkriege, sondern einzig und allein, weil Gott gut ist. Das bedeutet, wieso kannst du dieser Person vergeben? Weil Gott gut ist. Und weil er mir vergeben hat. Und weil ich das verstanden habe, kann ich das tun. Also ich möchte euch ganz ehrlich sagen, es gab eine Begebenheit in meinem Leben, es befindet sich in einem Zeitraum von den letzten 5 Jahren, da ist mir was passiert oder uns was passiert und ich habe knapp 3 Jahre gebraucht, um zur echten Vergebung durchzudringen. Hättest du mir vorher gesagt, dass ich so lange brauche, hätte ich dir gesagt, nie im Leben. Aber weißt du, es gibt Dinge in deinem Leben, die werden dich so herausfordern, dass du sagst, bis jetzt konnte ich alles vergeben, aber das, ich kann das nicht. Ich krieg das nicht hin. Ich habe 3 Jahre gebraucht und immer wieder hatte ich gedacht, jetzt ist durch. Und dann siehst du die Person. Dann merkst du, nichts ist durch. Nichts ist durch. Mordgedanken schon wieder. Nichts ist durch. Verstehst du, was ich meine? Und dann hat das echt gebraucht. Gibt solche Dinge. Ich möchte, weißt du, haben wir auch durch, jetzt mir vorher gesagt, hätte ich gesagt, nee, nicht im Leben, das wird mir nicht passieren. Ich bin so voller Heiligen Geist, das ist überhaupt kein Problem. Aber weißt du, es gibt Dinge, da kommst du echt an deine Grenzen. Ich kann das echt nachvollziehen jetzt. So. Aber das Coole ist halt eben, dann lernst du Gott kennen, wie gut er ist. Und du fängst an, damit umzugehen. Du musst damit umgehen. Weil dann sagst du auf einmal, die Leute kommen damit durch. Die behandeln dich ungerecht. Jetzt fangen sie an, Lügen über dich zu erzählen. Und die kommen damit durch. Das ist gemein, oder? Würdest du auch so empfinden, oder? Würdest du sagen, nee, come on, lass sie doch einfach schlecht über mich reden. Ach, ist doch überhaupt kein Problem, ich gebe dir noch Material. Das haben sie noch nicht erwähnt, weil ich schlecht mache. Schreibe ich den Brief, oder? Nein, würdest du nicht machen. Du würdest sagen, das ist doch unfair. Ich liebe doch und ich bete doch. Ich versuch's zumindest, aber ist sehr. So, wenn du dann mal die Seite siehst, das ist ein ganz anderes Bild. Dann musst du mit Gott klarkommen. Das ist keine religiöse Predigt, ich weiß. Es gibt Dinge, mit denen müssen wir klarkommen. Und es ist nicht, ah, das ist alles schön, alles gut, alles so rosa-rote Blumen und ha, Halleluja, sondern das sind Dinge, da denkst du, der Boden ist zu hart. Und das sind Situationen, wenn wir da den Vater kennenlernen, dann lernen wir, er ist wirklich gut. Und dann passiert etwas, weil das kann nur Gott in dir wirken. Da kommt die Güte Gottes und auf einmal passiert etwas. Wie Jesus am Kreuz hing, er während sie das Böse taten. Und Jesus sagte, hey Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Das war eine Vergebung aus tiefstem Herzen, die du menschlich gesehen nicht erklären kannst. Weil, was haben wir im Wort gelesen? Die Welt kann das, aber nicht das. Da kommt was, weißt du, wie man, und das ist eine ganz andere Geschichte. Das hat damit zu tun, den Vater zu erkennen, dass er gut ist. Und auf einmal kommt da eine Güte, wo du sagst, das kann man aber nicht zulassen. Da muss man aber doch nochmal irgendwie, das geht doch nicht. Weißt du? Das ist interessant, ne? So, weitere Stelle. Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Ne? Oh, tut Gutes, denen euch hassen. Ey Gott, kann ich mich da nicht einfach so rausziehen und nichts machen? Und einfach versuchen da irgendwie, tut wohl denen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich hat das voll rausgefordert. Richtig rausgefordert. Ich war sauer. Ne? Aber das sagt man ja so nicht, sondern ja, nein. Und jetzt kommt der Hammer. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Jetzt hört's auf. Herr, ich darf nicht mehr die Psalme nehmen. Die haben mir gefallen, die haben mir richtig gut getan. Ich fand das so klasse. So manche, dieser, da gibt es so Psalme, kann ich jetzt zeigen. Da geht dein Herz auf, wenn du für deine Feinde betest. Wirklich. Und den Gottlosen wird getan nach ihren Taten. Halleluja. Amen. Oh Herr, ich stimme mit deinem Wort 100% überein. So, und jetzt aber kommen wir, betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Du meinst die Segnungsstellen, die ich immer für mich nehme? Das ist unfair. Das sind meine Bibelstellen. Das hat er nicht verdient. Betet für die, die euch verletzen. Wie bitte? Ey, ganz ehrlich, wir müssen damit klarkommen. Und ich finde es, weißt du, ich finde es einfacher. Es gab eine Zeit, da hätte ich das gepredigt und hätte euch gesagt, weißt du, ey, das geht, ist überhaupt kein Problem, Gott ist groß, kein Ding. Aber weißt du, weil ich in Punkte gekommen bin, wo ich eine Zeit gebraucht habe, um das zu verarbeiten und damit klarzukommen, was Menschen dir antun können und dann zu lieben. Und da weiß ich, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen und zu sagen, aber ich liebe ja Gott und ich will klarkommen damit, dass ein Kampf da ist. Aber was ich sagen will, ist letzten Endes, und das ist das Zeugnis, das ich habe und euch sagen möchte, letzten Endes, wenn du dranbleibst, wirst du erkennen, Gott ist gut. Und das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Hey, wenn jemand dich auf die Wange schlägt, dann halte auch die andere hin. Wenn jemand einen Mantel will, biete ihm ein Hemd an und so weiter. Wir kennen das alles. Ne? Dann glaubt ihr, ihr hättet dafür Anerkennung verdient, dass ihr liebt, die euch lieben. Das tun sogar die Sünder. Also hier lesen wir es nochmal. Ne? Und dann kommt der Hammer in 35. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen. Weil sie es euch vielleicht nicht zurückgeben werden, dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr behandelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Hast du das gehört? Was der Vater im Himmel macht? Ich lese das nochmal vor. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Wer erweist den Undankbaren und Bösen Gutes? Das gibt's doch nicht. Oder? Doch. Kennst du das, dass du vielleicht hier gerade sitzt und sagst, weißt du Herr, du tust den Ungerechten und den Bösen Gutes, ich folge dir nach und ich habe das Gefühl, dass du mir nichts Gutes tust. Es ist keine besonders gute religiöse Predigt heute Morgen. Dann kommt's weiter. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Jetzt siehst du, warum soll das alles sein? Weil Gott gütig ist, deshalb. Und wenn wir was von der Güte Gottes schmecken und mehr verstehen, dann können wir das ausführen. Aus dem Fleisch heraus, da gibst du dem den Mantel und schlägst dem direkt noch eins hinterher. Und sagst, ey doch nicht, gib wieder her. Das sah an mir besser aus. So, also wenn wir den Vater erkennen, erkennen wir seine Güte. Und wir sind dazu berufen, auch gütig zu sein. Das ist die Verheißung auf deinem und auf meinem Leben. Also wenn wir das erfahren, weißt du, vom Vater, dann geben wir das weiter. Das ist so der Hammer. Weißt du, was da eigentlich alles steht in der Bibel? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das dann krass, wenn du dann liest und liest und denkst, das ich weiß nicht, fordert dich das raus oder denkst du, das ist alles kein Problem? Hä, danke, okay, ich denke genauso, hä? Das sind Punkte, wo du denkst, ey Gott, lass mich dich ein bisschen mehr verstehen, weil das verstehe ich gerade nicht. weil das übersteigt einfach das Denken. Aber weißt du, der Hammer ist wirklich, und das finde ich gut, weil es eigentlich darum geht, dass Gott sagt, weißt du, ey, du musst erkennen, wie gut ich bin. Und da sind wir wieder bei dem verlorenen Sohn, bei dem zweiten, wo Gott sagt, du hast alle Zeit, bist du bei mir. Alle Zeit. Und du könntest jedes Mal, wenn du willst, kannst du das gemästete Kalb nehmen. Das ist hier für dich, du kannst es nehmen, das ist überhaupt kein Problem. Du bist alle Zeit bei mir, was mein ist, ist dein. Weißt du, das ist die Position. Das bedeutet, für mich persönlich bedeutet das Folgendes. Was der Vater eigentlich sagt, ist das. Er sagt, weißt du, ich bin deinem Bruder entgegengelaufen. Aber die gleiche Vollmacht und die gleiche Güte hättest du auch haben können, dass du deinem Bruder entgegenläufst und das tust, was ich mache. Du hättest nämlich deinen Siegelring abgeben können und sagen können, ey, ich gebe den dir als Zeichen, willkommen in der Familie. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist, was ich daraus lese. Kannst anders denken, aber ergibt für mich Sinn. Weil, weißt du, so oft hat Jesus Dinge demonstriert. Warum? Um zu zeigen, das kann nur er? Er hat damit demonstriert, das kann nur der Vater durch mich und durch euch. Weil er sagte dann, ihr werdet größere Werke tun als die ich tue. Er hat nicht gesagt, pass auf, alles, was ich hier mache, das kriegt ihr eh nicht hin. Genießt die Show 3,5 Jahre. Nein, sondern alles, was er gemacht hat, hat gesagt, guckt zu, lehrt sie, das zu tun, was ich euch gesagt habe. Tut, was ich tue, verstehst du? Das ist das ganze Ding. Und deswegen, wenn ich dann sehe, diese Gleichnisse, die Jesus sagt, sagt er die, warum? Weil eine Veränderung ins Hineinkommen kann. Das bedeutet, es hat mit einer Vollmacht zu tun, der Vergebung zuzusprechen. Zu sagen, ey, da sind Leute und weißt du, die haben noch nicht mal bei mir um Vergebung gebeten, aber weißt du, das macht nichts. Das macht wirklich nichts. Weißt du, weil ich warte nicht darauf. Weil weißt du, was das Problem ist, wenn du darauf wartest, wenn die endlich kommen und dann kommen die, dann wirst du in der selbstgerechten Art denen vergeben, dass es in sich gruselig ist. Weißt du, weil dann, ja, ich habe schon 3 Jahre für dich gebetet, dass du kommst. Es ist toll, dass du dich endlich mal demütigst, weil den Demütigen gibt der Herr auch Gnade. Weißt du schon, ne? Was hast du denn erlebt in den 3 Jahren, du Hochmütiger? Och, ey, mir ging's richtig gut, ich habe Zeichen und Wunder erlebt. Mist, da war doch die Bibelstelle, Gott tut Gutes den Ungerechten. Hey, das fordert uns heraus, oder? Mich fordert das immens heraus. Ey, hallo? Aber weißt du, dann kommt der Hammer. Weißt du, wann es mich nicht mehr herausfordert oder ich damit besser umgehen kann oder lerne damit umzugehen, wenn ich den Vater erkenne. Wenn ich den Vater erkenne, werde ich tun, was der Vater sagt. Jesus hat gesagt, weißt du, ich tue das nicht aus mir heraus, sondern ich tue es, weil ich den Vater gesehen habe. So, das bedeutet, wenn wir das verstehen, wenn wir sagen, hey, Vater, ich möchte dich mehr kennen, ey, wie bist du? Und dann merken wir eigentlich, seine Güte übertrifft unser Denken. Aber jetzt bleiben wir da nicht stehen, sondern sagen einfach, ja, komme ich nicht mit, ist mir halt zu hoch, kann halt nur Gott, kann ich nicht. Das wäre der falsche Weg, sondern der Weg ist, Herr, das übersteigt mein ganzes Denken und ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, aber ich weiß, dass du gut bist und dass du das hinkriegst und dass du gesagt hast, ich bin ein Kind des Höchsten. Das bedeutet, ich kann deine Vaterschaft demonstrieren, ich kann deine Güte demonstrieren, indem ich das tue, was du tust. Zu lieben, zu segnen, die mich verfluchen, für sie zu beten und zu sagen, hey, ich segne sie ganz besonders und ich bete, dass es ihnen gut geht. Weißt du, als ich anfing, diese Gebete zu sprechen, bin ich in Freiheit reingekommen. Und auf einmal hat Gott mich herausgefordert und hat gesagt, ich möchte, dass du für die Person betest, halte ich fest, ne? Echt ungerecht behandelt worden, hallo? Und der Herr trug mir auf, für sie zu beten, für finanziellen Segen. Ich habe gesagt, nee, das ist unfair. Hallo, das ist gemein. Das gibt's nicht. Weißt du, stell dir vor, jemand klaut dir Geld und dann sagt der Herr, bete dafür, dass er finanziell gesegnet wird. Weißt du, das ist nichts, worüber du lachen sollst, sondern ernsthaft. Aber weißt du, wenn du dann anfängst zu sagen, hey, das ist der Auftrag, den ich habe, weil ich ein Kind Gottes bin und ich komme und ich bin in der Position als Kind Gottes. Dann sage ich, Vater, ich segne jetzt diese Person. Und dann fing es an, da habe ich gesagt, Herr, ich will dir gehorsam sein. Dann hat man so schöne Gebete noch. Ich will dir gehorsam sein, ey, und du siehst, dass ich mich jetzt demütige. Das heißt, ich fange an, Gott zu erklären, dass er wirklich merkt, ne, dass mir das echt wehtut. Einfach nur, dass er es merkt und weiß, obwohl er es weiß. Ne. Aber irgendwie will man dann noch mal sich mal rechtfertigen und sagen, aber Herr, ne, und ich weiß auch, dass das irgendwie ungerecht mir erscheint, ne? Aber ich tue ja deinen Willen. So, ne? So habe ich dann angefangen. Und dann habe ich gesagt, und Herr, ich segne ihn. Hey, ernsthaft? Ja, ich segne ihn in den Finanzen. Und dann kommt sofort was hoch. Aber das geht ja auch gar nicht, weil das ist ja Ungerechtigkeit. Da kann der Herr noch nicht segnen. Ne? Und dann auf einmal kommst du, dann kommt der Herr dann mit solchen, mit seinem Wort, mit solchen Bibelstellen und sagst, nein, kann er doch. Mist. Ernsthaft? Hey, ihr Lieben, ich rede nicht, das war vor 20 Jahren. Das war in den letzten 5 Jahren, was ich euch erzähle. Wenn dich jemand so ein bisschen nur verletzt und so streift, dann ist das kein Problem. Also, ja, wisst ihr, was ich meine? Für manche ist es ein Problem, aber wenn du erwächst mit dem Herrn, ist das nicht mehr so ein Problem. Aber weißt du, wenn dir jemand da so mal ein bisschen die Pulsader aufschneidet, bildlich gesprochen, und du da fühlst, als ob du dich ausblutest, dann ist es nicht so, weißt du, dass du da liegst und sagst, ja, ja klar, vergebe ich dem, das ist überhaupt kein Problem. Boah, ich spüre die Liebe, die raussprudelt. Nee, es ist Blut. Ah, so, weißt du? Da, also, das ist dann eine ganz andere Sache. Und dann lernst du dann aber wirklich den Vater kennen und merken, er ist so gut. Und dann passiert etwas. Weißt du, was bei mir dann passiert ist? Auf einmal ist mir da etwas passiert, dass ich gedacht habe, hey Gott, das ist doch schön, dass die Person gesegnet ist. Das ist doch schön. Und dann passierte Folgendes. Das muss man dann auch verarbeiten. Dann passierte nämlich Folgendes, dann wurde die Person tatsächlich finanziell gesegnet. Dann hat der Herr sogar jetzt meine Segnung, die ich ausgesprochen habe, sogar noch erfüllt. Dann musst du wieder damit klarkommen. Dann musst du mit der Gebetserhörung klarkommen. Und dann denkst du, es gab weitaus mehr Gebetsanliegen, da hätte ich die Gebetserhörung schon vor 10 Jahren gesehen und warte immer noch drauf. Und diese klappt innerhalb von Monaten. Weißt du, und wenn wir auf die Stimme des Feindes hören, der uns die ganze Zeit erklärt, dass Gott ungerecht ist, dann stimmen wir damit irgendwann überein und sagen, ey, das ist echt, ich höre auf zu beten, das ist ja gemeingefährlich. Aber jetzt kommt der absolute Hammer. In der Bibel steht, wisst ihr nicht, dass es die Güte Gottes ist, die euch zur Umkehr leitet? Moment mal. Ich dachte immer, den Leuten, denen muss es richtig schlecht gehen. Und da kommt Gott und macht die richtig kaputt. Der schlägt die bis zum geht nicht mehr. Und dann liegen sie irgendwann an und sagen, okay, okay. Und der Herr, ja, jetzt bist du mein Kind, komm her. Das war mein Bild. Und jetzt zu sehen, da ist ein Vater, der sagt, mit der Güte leite ich sie zur Umkehr, passt irgendwie nicht. Ah, du meinst, denen wird Gutes widerfahren, dass sie zu dir kommen? Ne, das passt aber nicht so ganz. Denen, das geht, das, nein. Hast du gesehen, dass Gott wohltat denen, die ihn hassten, in Jesus? Da war ein Soldat, der wollte ihn festnehmen, der wollte ihn zum Kreuz führen. Petrus hat ihm das Ohr abgeschlagen und hat Jesus nicht gesagt, tja, das tut mir jetzt aber leid. Tja, ich würde dich gern heilen, aber meine Hände sind gleich gebunden, sorry. Er nahm das Ohr und heilte es. Das ist der Hammer. Jesus heilte die 10 Aussätzigen, obwohl nur einer zurückkam. Jesus heilte Menschen, die total undankbar waren. Und er hat nicht gesagt, nee, Moment, weißt du, da kommt nur einer zurück. Hey, bleib mal kurz hier stehen. Ich segne die anderen 9 wieder mit der Krankheit. Bäm! Die sind ja undankbar. Nur einer kam zurück. Das geht gar nicht. Hast du das gesehen an einer Stelle? Hast du diese Stellen gesehen, wo da Massen von Leuten waren und er heilte sie alle? Mal eine Frage. Manchmal steht da, ganze Völkerschaften sind dem nachgewandert. Also das war der Hammer, Masse von Leuten. Wo waren die ganzen Massen bei seiner Kreuzigung? Wo waren die ganzen Völkerschaften, die dem hinterhergelaufen sind? Wo waren die in der tiefsten Stunde? Wer war von denen da? Wer hätte gesagt, stopp, wir wollen das aufhalten? Er hat ihnen nur Gutes getan. Und hinterher, als er dann wieder auferstanden ist, was hat er gemacht? Ich hätte eine gute Vorstellung gehabt damals. Der steht auf, das Erste, was er macht, bei den Pharisäern anklopfen. Hallo? Na? Wisst ihr noch, wer ich bin? Hat nicht geklappt, hä? Dumm gelaufen, hä? Ja? Und dann einfach verschwunden wieder. Schupp. Das war er nicht. Schupp wieder da. Doch. Schupp wieder weg. So. Beweis. Das Erste war, er ging zu den Jüngern. Die Pharisäer haben dann noch gesagt, das ist alles gelogen. Ja, hätte er das doch mal gemacht. Aber weißt du, da war nichts in ihm, wo er gesagt hat, weißt du, ich muss das demonstrieren, ich muss das. Er hat gesagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ey, das ist der Hammer, wenn wir uns damit befassen, weißt du. Und alles, was ich eigentlich heute sagen möchte, ist Folgendes. Lass uns erkennen, wie gut der Vater ist und lass uns erkennen, was der Vater in Menschen reingelegt hat. Weißt du, und der Vater hat wirklich gute Gedanken über Menschen. Weißt du, und es kann sein, dass dir böse Menschen über den Weg laufen. Weißt du, und bevor du anfängst zu fluchen oder Böses zu denken, frag dich doch mal einfach, kann es sein, dass Gott diesen Menschen Gutes tun möchte? Weil ich glaube, mit dieser Gesinnung kommen wir ein Stückchen mehr dem Himmel auf Erden näher. Weil, weißt du, wir sind doch nicht hier und sagen, ja, aber weißt du, wir haben ja verdient, dass Gott uns Gutes tut. Die anderen ja nicht so. Aber wir, bist du da nicht schon in Selbstgerechtigkeit mit drin? Weil dann bist du ja auch jemand, der dann sagt, der weitergeht und sagt, ich muss jetzt noch mehr tun, um geliebt zu sein. Ich muss was tun, um angesehen zu werden, ich muss was tun. Und wenn du dieses Bild vom Vater hast, da kommt jemand, das Einzige, was er getan hat, war Mist gebaut. Nicht mehr. Die Frau beim Ehebruch, das Einzige, was sie getan hat, war Mist gebaut. Und diese Personen bekommen die volle Liebe des Vaters ab. Voll. Warum glauben wir dann immer noch, dass wir etwas tun müssen, um mehr geliebt zu sein? Kennst du diese herausfordernde Stelle, wo dann steht, wenn die Finsternis da ist, ist die Gnade überreich? Und dann sagt Paulus, was denn nun? Sollen wir in Finsterheit und sündigen und was weiß ich, damit die Gnade noch überreicher wird? Und er sagte, das sei ferner. Ne? Dazu bist du einfach zu gut, das zu tun. Aber weißt du, er sagt eigentlich, wenn es noch so finster sein kann, wie es sein will, spielt keine Rolle, weil die Gnade wird immer größer sein wie die Finsternis. Immer. So, das bedeutet, und das ist der Hammer. Letzte Woche habe ich das mal erwähnt, weißt du, mit diesem schwarzen Tuch, das Bild vom schwarzen Tuch, wenn wertvolle Steine beim Juwelier gezeigt werden, dann macht er den Hintergrund schwarz und dann kommen die Steine noch mehr zur Geltung. So, das bedeutet, weißt du, wenn Leute kommen und sagen, ja, es wird ganz finster werden, das macht mir keine Angst, weil die Steine werden leuchten. Das ist, was die Bibel sagt am Ende, die werden leuchten wie die Sterne, es wird alles zur Geltung kommen. Das heißt, weißt du, wir brauchen keine Angst vor der Finsternis zu haben, sondern wissen einfach nur, der Hintergrund wird halt ein bisschen schwärzer. Aber das, was cool ist, wir werden noch mehr leuchten, Halleluja. Und verstehst du, und jetzt in der Phase, wo wir gerade sind, das ist ein Übungsfeld. Weißt du, wenn mir Dinge widerfahren, dann sage ich dann immer so einen Spruch. Der ist nämlich wie folgt, ich sage, Herr, lass mich durch diese Sache sauber durchgehen. Was meine ich damit? Damit meine ich Folgendes. Damit meine ich, ich will da sauber durchgehen, indem ich will da nicht murren, ich will da nicht die falschen Gebete beten, ich will nicht fluchen, sondern ich will im Glauben, im Vertrauen auf dich da durchgehen. Das meine ich damit. Warum sage ich das dann, wenn ich in der Prüfung bin? Weil ich so oft verhauen habe. Und weißt du, was du lernst in der verhauenen Prüfung? Du gehst die Prüfung durch, verhaust sie und am Ende macht Gott alles gut, oder? Und dann fragst du dich, warum habe ich die ganze Zeit gemurrt? Blöd, ne? Und dann ist mir bewusst, ja, das wird jetzt nicht so den Lohn geben, weil es gibt keinen Murrlohn. Murrenlohn. Den gibt's nicht. Aber weißt du, und dann sage ich, okay, Herr, egal wie schwer mir das gerade fällt, ich will in den Lobpreis jetzt reinkommen, ich will reinkommen, am Ende, du wirst es gut machen, ich vertraue dir. Weißt du, und dann schaust du zurück und sagst, was hat Gott schon alles gut getan, gut gemacht? Und dann geht es doch in seinem Wort darum, er wird am Ende alles gut machen. Und dann gibt es einen Spruch, finde ich auch cool, ne? Am Ende wird alles gut. Wenn noch nicht alles gut ist, ist noch nicht am Ende. Aber weißt du, es wird alles gut. Weil Gott wird alles gut machen. Er wird alles gut machen. Es gibt nicht irgendwas, was Gott nicht gut macht. Es gibt es nicht. Gott wird alles gut machen. So, das heißt, selbst wenn du sagst, ja, mit meinem Leben geht alles drunter und drüber, am Ende, Gott wird alles gut machen. Gott ist dabei, es sogar gut zu machen. Und der Hammer ist jetzt, all das, was gerade negativ in deinem Leben ist, wirkt zum Guten mit, dass es gut wird. Ja, aber das sieht nicht so danach aus. Kann sein. Ändert aber nichts an der Wahrheit. Ich hoffe, dass es für dich heute so ein bisschen herausfordernd war. Dass du mit Dingen konfrontiert worden bist, dass du sagst, totales Problem damit, gerade in meiner Situation, total. Aber der Hammer ist jetzt Folgendes, dass du in der Situation den Vater kennenlernen kannst. und sagen kannst, weißt du, Herr, ich fühle mich gerade wie so dieser zweite Sohn. Ich würde gerne reingehen auf die Feier und alles kurz und klein schlagen. Ich würde dem Sohn gerne den Siegelring abnehmen, Mantel verbrennen und sagen, ey, geh wieder zu den Schweinen. Aber Vater, lass mich von dir lernen. Lass mich deine Güte verstehen. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du denkst, Mensch, da ist gerade mit was, da kämpfe ich. Ich will nicht sagen, dass du 3 Jahre brauchst. Ne? Du bist ja nicht so wie ich, da kriegst du schneller hin. Aber weißt du, ich möchte einfach sagen, bleib dran. Weil weißt du, was der Hammer ist an Gott? In der Zeit, wo du es einfach nicht hinkriegst, aber willst, hat Gott Gnade mit dir. So, das bedeutet, weißt du, wenn du auch sagst, ey, ich pack das nicht, ich kann das nicht, ist die Gnade Gottes da, die Güte Gottes da, die dir hilft. Und die Verheißung ist, weißt du, wie wir das gelesen haben, dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie die Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist euch auch den Undankbaren und Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Vielleicht können wir das einfach so zum Ende einfach beten. Einfach du für dich, dass du Gott gerade Antwort gibst. Wo da einfach Dinge in deinem Leben sind, wo du sagst, Herr, ich fühle da Ungerechtigkeit in mir. Ich fühle, dass das nicht fair ist. Ich, weißt du, dass du das ihm einfach bringst und sagst, Vater, ich nehme das jetzt und ich bringe es dir und ich vertraue auf deine Güte. Und ich gehe von diesem Richterstuhl, weil ich kriege das einfach nicht hin, in dieser Situation den Menschen da zu richten, das ist nicht meine Aufgabe. Ich gehe hin und überlasse das dir. Und ich sage, Herr, lass mich deine Güte erfahren. Lass mich deine Güte schmecken. Und danke, dass du mit deiner Güte mich zur Umkehr leitest, wo ich gerade Umkehr brauche. Und danke, dass ich deine Güte sehen werde und erkennen und verstehen werde. Und ich habe gerade so ein Bild von mir vor Augen, das so gekommen ist. Und ich habe gerade gesehen, wie Jesus da gesessen hat, bei der Story von Maria und Martha. Und ich habe einfach gesehen, wie, als ob Jesus sich so gewünscht hat, Martha, setz dich mal zu mir und sieh es mit meinen Augen an. Und ich habe dann so das Bild gesehen von den Pharisäern mit der Ehebrecherin, wo ich so gedacht habe, so irgendwie so gesehen habe, als ob Jesus so sagt, hey, weißt du, von denen, die weggelaufen ist, ich hätte mir gewünscht, die setzen sich neben mich und sehen diese Frau an mit meinen Augen. Oder auch die Situation mit dem verlorenen Sohn, dass der andere Sohn kommt und sagt, ey, oder der Vater dann sagt, weißt du, sieh dir deinen Bruder mal an mit meinen Augen. Und ich glaube einfach, weißt du, wenn wir davon reden, wir werden verwandelt in dasselbe Bild, dann bedeutet das auch, dass wir Menschen anders anschauen werden. Wir werden mit den Augen Gottes sehen und die sind so gütig und voller Gnade, dass wir einfach anders handeln werden. Und das bedeutet in keinster Weise, dass wir, weil das wird oftmals falsch verstanden, dass wir Sünde rechtfertigen. Oder dass wir sagen, das ist ja nicht schlimm, dass die Frau Ehebruch betrieben hat. Das ist ja gar nicht schlimm, dass der Sohn weggelaufen ist. Das ist ja gar, ja, dass wir das damit alles rechtfertigen und sagen, ja, da hat er Leute umgebracht oder was weiß ich. Aber ja, das ist ja alles gar nicht so. Sondern, aber mit den Augen Gottes das zu sehen, den Menschen zu sehen, ist was ganz anderes. Es gab eine Situation in meinem Leben, wo ich mit jemandem, der mir mein ganzes Leben eigentlich sehr nahe stand, echt ein Problem hatte und es echt gedauert hat, das zu verarbeiten, was alles gelaufen ist. Und der Hammer war aber dann, da gab es so einen Zeitpunkt, wo ich erfahren habe, wie derjenige seine Kindheit erlebt hat. Und als ich das dann so gesehen habe, sah ich in dem Moment einfach in dieser Person einen kleinen Jungen, der eigentlich ja total misshandelt worden ist. Und ich sah ihn auf einmal und ich bekam totales Mitleid. Und ich habe einfach etwas gesehen, weißt du, dass als ich dann das nächste Mal diese erwachsene Person gesehen habe, schon Opa, ne, ein älterer Mann, und ich sah diese Person, dann sah ich ein Kind. Und ich hatte so viel Mitleid und Erbarmen. Und weißt du, ich glaube, wenn wir anfangen, mit den Augen Gottes zu sehen, dass da etwas in uns hochgeht. Weißt du, manchmal lesen wir, wo dann steht, dass Jesus sagte, oder dass über Jesus sagt, also im Urtext eigentlich die Eingeweide drehten sich in seinem Inneren um. Das war an der Stelle, wo er einfach Mitleid bekommt, als er die ganzen Leute da sitzen gesehen hat. Und da ging etwas in ihm, weißt du, wo die Jünger vielleicht manchmal sagten, ey, lass uns heimgehen, kein Bock, und die haben nichts zu essen, schick sie heim. Und Jesus sagt einfach, ey, geht nicht, geht nicht. Und vielleicht können wir das für heute irgendwie so zu unserem Gebet machen, dass wir sagen, Herr, zeig mir doch mal bitte deine Sicht. Wie siehst du die Dinge? Und vielleicht auch gerade in deiner Situation, wo du bist, dass du einfach sagst, ey, ich krieg das nicht hin, ich krieg das nicht hin, mit Liebe zu sehen. Herr, zeig mir bitte, wie du das siehst. Frag ihn doch einfach mal, Herr, wie siehst du das? Vater, wie siehst du diese Situation? Wie siehst du die Person an, die mich da gerade verletzt oder verletzt hat? Was denkst du über diese Person? Und dann könntest du zum Beispiel den Vater fragen, Vater, was möchtest du, dass ich für diese Person jetzt bete? Was ist auf deinem Herzen für diese Person? Und dann bete das einfach mal. Bete das einfach mal für die Person. Also es mag sein, dass manche Dinge, dass du sagst, es ist nicht einfach. Aber weißt du, es ist aber auch nicht unmöglich. Es mag sein, dass es nicht einfach ist, aber es ist nicht unmöglich. Weil mit Gott sind alle Dinge möglich. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Es gab mal eine Person, der habe ich Gutes getan, obwohl die wirklich sehr, sehr böse zu mir war. Und dann hatten wir ein Gespräch gehabt. Und dann habe ich die Person gefragt, sag mal, hast du nicht mitbekommen, was ich alles Gutes gemacht habe? Und da hat die Person gesagt, doch. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum macht er das? Und ich habe gedacht, interessant, weißt du, also er war überhaupt nicht begeistert davon, sondern er hat mich nur noch mehr gehasst, indem ich Gutes getan habe. Aber weißt du, was passiert ist? Mein Herz hat sich verändert. Und weißt du, der Vater tut so viel Gutes den Leuten. Und sind alle dankbar ihm? Nein. Und weißt du, was der Hammer ist? Er tut es trotzdem. Er tut es trotzdem. Das ist nicht irgendwie, weißt du, dass er sagt, ey, jetzt reicht's. Weißt du, ich meine, jeder Mensch ist, wie heißt es, jeder Mensch ist dem ist bestellt, einmal zu sterben. Weißt du, das steht fest. Aber das ganze Leben lang, eigentlich ist das so viel Gnade Gottes, wenn man das auch anguckt. So viel Gnade Gottes. Ich meine, selbst bis dahin zu dem Punkt, ne, das auch letzte Woche, glaube ich, erwähnt, dass hier, dass da steht, er versäumt die Verheißung nicht zu kommen. Und er zögert nicht zu kommen, sondern er will nicht, dass Menschen verloren gehen. Und wenn du dann guckst, wie viele Leute täglich in einer Sekunde sterben, habe ich mal gegoogelt, ist der Knaller, das ist echt, denkst du, boah. Aber er kommt noch nicht, weil er sagt, ey, da müssen noch Leute gerettet werden. Also da ist eine Vaterliebe, die wirklich bereit ist, 1.000 zu deiner Rechten, 10.000 zu deiner Rechten, ich will dich. Es übersteigt alles, das kriegen wir überhaupt nicht gefasst irgendwie. Aber weißt du, dahinter ist so eine Liebe, dass er sagt, er ist noch nicht da, obwohl manche sagen, wann kommt er endlich, ne? Und ich sehe aber diese Liebe darin, dass der Vater sagt, ey, noch dieser eine. Ey, noch dieser eine. Noch dieser. Das ist, also wenn man sich das überlegt, wirklich, das ist der Hammer. Weil weißt du, jede Sekunde, in der so und so viele Leute sterben, kannst du auch googeln, werden so und so viele neue Babys in der Sekunde geboren. Und ich denke mir, ich weiß nicht, ich kriege das irgendwie mit meinem menschlichen Denken, wäre es vielleicht, weißt du, da sterben so und so viele in der Sekunde, aber gerade in der Sekunde kommen dann noch welche. Gott sagt, ey, da ist so viel Berufung auf deren Leben drauf. Da ist so viel, was ich reingegeben habe an Gaben und Talente, dass das Potenzial hat, in 10 Jahren Erweckung auszulösen und dies zu machen und das zu machen. Ey, wir müssen noch warten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist so meine Sicht, dass ich so denke, ey, da ist so viel Güte. Der Himmel ist so voll Güte, deswegen schadet es nicht, wenn wir ein bisschen davon hier haben. Also ich möchte dich ermutigen, wirklich damit umzugehen, damit lernen, klarzukommen, dahin zu kommen und nicht irgendwie das auszublenden. Weil weißt du, da neigen wir auch manchmal zu, wir sehen das und blenden das aus, weil wir sagen, nee, ist schon alles in Ordnung, ist schon alles, nee, Gott, ich habe dich total lieb und ja, liebst ihn ja auch, nee, ist ja in Ordnung, ist ja okay, nee, kein Problem. Das hilft uns nicht. Weil da schlummert etwas in uns, was das Potenzial hat zu explodieren. Und dann müssen wir lernen, ehrlich zu sein, zu sagen, ich habe voll das Problem damit, ja Gott. Ey, was du da machst, ich kann das nicht verstehen. Weil weißt du, der Hammer ist, dann sind wir bereit für Antworten. Aber solange wir uns die Antwort geben, nee, ist schon okay. Aber wer sucht, der wird finden. Deswegen lern einfach, da ehrlich zu sein, zu sagen, ich komme damit nicht klar. Ich krieg das nicht hin. Weißt du, weil der Hammer ist, Gott weiß das ja schon. Weißt du, wir kommen manchmal vor den Thron und sagen, hey, nee, Gott, ist alles okay, ist alles in Ordnung. Hey, Gott durchschaut uns, der kriegt das mit. Und das ist nicht eine Überraschung, wenn du dann zu ihm gehst und sagst, hey Gott, ich komme überhaupt nicht damit klar, was du gerade tust. Da sagt Gott nicht, was hast du gesagt? Es tut mir leid. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Es war im Herzen, jetzt ist es raus. Sondern er sieht es die ganze Zeit. Das ist der Hammer. Und wir denken aber, wir schütten das zu, damit das ganz verschüttet ist, damit da niemand drankommt und Gott das auch nicht sieht. Das ist süß. Weißt du, das ist wie so bei Kindern, die, okay, wir spielen Verstecken, alles klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Kennst du, so ganz kleine Kinder, als ich noch so klein war, das war so süß, ne? Verstecken spielen. Dann ging's los. Okay. Und die halten sich die Augen zu und es ist dunkel und die denken, du findest sie nicht. Und die Überraschung in diesen kleinen Gesichtern, wenn du dann sagst, hab dich, und ich denke, wie hast du mich gefunden? Und ja, ist das süß, ne? Aber, verstehst du, und so denke ich manchmal, weißt du, wir stehen da vor dem Vater und sagen, nee, ist alles okay, hey Gott, ja, du bist gut, natürlich, alle Zeit bist du gut, ja, ich kenne den Spruch auch, weißt du. Er sieht, was drin ist. Und er kommt schon die ganzen Jahre damit klar, obwohl du denkst, er kommt nicht klar. Sag mal lieber nicht, was da vor sich geht. Der sieht es schon die ganze Zeit und kommt damit klar. Weißt du, meinst du, er kommt nicht damit klar, wenn du es aussprichst? Meine Erfahrung ist die folgende als Vater. Wenn Kinder mit Dingen in einer gewissen Sache lange Zeit gehen, tut ihnen das nicht gut. Aber man sieht als Vater, dass es was nicht in Ordnung ist. Wenn das Kind dann kommt und darüber redet, was tue ich als Vater? Ich freue mich. Warum? Weil das Kind den Mut gefasst hat, mir zu sagen, was auf ihrem oder seinem Herzen ist. Das bedeutet, das Kind erfährt Sicherheit. Und was ist das Schlimmste, was ich jetzt machen könnte? Falsch zu reagieren. Also, hat es jemand erfahren? Hey, du kannst uns alles erzählen. Wirklich, nee, du kannst uns alles sagen. Wirklich, hey, wir lieben dich. Wirklich. Und dann packst du den Mut zusammen und erzählst alles. Und merkst dann, das war ein Fehler. Kennt das jemand oder kennt das nur ich? Das sind prägende Ereignisse, die dann passieren und die etwas in Gang setzen. Und ich glaube auch nicht, dass es gut ist, Gemeinde so zu leben. Dass man sagt, weißt du, hey, du bist total gewertschätzt und gefeiert. Kannst echt sagen, was auf deinem Herzen ist. Nee, wirklich, kannst echt sagen. Wirklich, kannst alles sagen. Wirklich. Dann ja, was ich schon immer mal sagen wollte, weißt du? Was? Raus. Das ist eine Phase, wo, die kenne ich aus Gemeindebau. Aber weißt du, was mich dann gewundert im Nachhinein hat? Dass Gott damit klarkam. Und der Person Gutes getan hat. Und die Güte Gottes es war, diese Person zur Umkehr zu leiten, aber meine Reaktion darauf die Güte Gottes gemindert hat. Und ich möchte uns Mut machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte mehr von der Güte Gottes. ich möchte es mehr verstehen. Weil der Hammer ist, Gottes Güte bringt Menschen zur Umkehr. Wow. Ich bete nochmal kurz für deinen Nachbarn. Ha! Bete nochmal kurz für deinen Nachbarn und sag, ich setze die Güte Gottes über deinem Leben frei.